Als ich heute Morgen aus dem Hunsrück hier nach Köln gefahren bin, dann habe ich festgestellt, dass ihr uns in gewisser Weise voraus seid hier in Köln. Ich fuhr im Hunsrück in Schnee und Frost im Winter los und ich kam hier an fast im Vorfrühling. Aber freut euch nicht zu früh. In anderer Hinsicht sind wir euch voraus. Wir haben den Flughafen Frankfurt-Hahn bei uns. Vor Jahren hatte Ryanair, die Fluggesellschaft, ihren Hub am Flughafen Frankfurt-Hahn, hat diesen Werbeslogan auf einem Bus: lieber Hahn statt Wahn. Ja. Ich freue mich, so unvermittelt mal bei euch sein zu können. Jakob hat angekündigt, dass hier eine Bibelwoche beginnt heute. Als wir in unserer Gemeinde vor Jahren eine Bibelwoche abgehalten hatten, dann hat der Referent sich am ersten Abend natürlich kurz vorgestellt, erzählte aus seinem Leben, unter anderem berichtete er von einer Krise, die er in seinem Leben hatte. Er sagte, es ging mir einfach nicht gut und ich versuchte alles, um wieder glücklich zu werden. Und irgendwann, sagte er, nahm ich mein ganzes Geld, was ich zusammengespart hatte, in die Hand und kaufte mir einen neuen Opel, um wirklich glücklich zu werden. Ich sagte Jahre später, ich war nicht glücklicher als vorher. Junge, dachte ich, das hätte ich dir gleich sagen können. Wie kannst du dir einen Opel kaufen, wenn du glücklich werden willst? Nein, es geht hier nicht um Opel. Ja, du kannst hier einsetzen, was du willst. Du könntest Opel, Audi, setze ein, was du willst. Das Thema für diese Predigt ist eigentlich, wie du glücklich wirst. Und dabei, denke ich, wissen wir, geht es um andere Dinge als um Autos. Autos werden gebaut, um damit zu fahren. Und auch wenn die Werbung uns anderes einreden will, glücklich werden wir nicht wegen unserem materiellen Besitz. Ich möchte uns Psalm 1 lesen. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Dieser Psalm, das erste Kapitel sozusagen an diesem Buch der Psalmen, das ja eigentlich aus 5 Büchern besteht. Dieser Psalm, den man überschreiben könnte, wie du wirklich glücklich wirst. Und wie du glücklich wirst, wirst du heute nicht von mir erfahren. Wir Prediger haben ja manchmal so die Angewohnheit, dass wir sagen, glaube mir. Und du sollst nicht mir glauben, du sollst dem Wort Gottes glauben. Das kann dir helfen, wirklich glücklich zu werden. Und danke, dass die Technik mir hilft, dass ich hier glücklich werde. Ja, ist gut, dich hier in nächster Nähe zu haben. Es beginnt mit einem ersten Teil, in dem Gott dem Menschen, der wirklich glücklich werden will, sagt, was er nicht tun sollt. Was du auf keinen Fall tun solltest, wenn du wirklich glücklich werden willst. Und es sind 3 Dinge, die der Psalm in den ersten Vers ausdrückt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wohl dem, diese Formulierung, das Wort, das hier im Hebräischen steht, ist das gleiche Wort, das wir im Neuen Testament im Griechischen finden, am Anfang der sogenannten Seligpreisungen Jesu. Ihr kennt diese Seligpreisungen aus dem Matthäus Evangelium in Kapitel 5, wo Jesus sagt, glücklich ist oder glückselig ist, es ist das gleiche Wort, was hier gebraucht wird. Es redet von einem Glückseligsein, das mehr als nur irdisches Glücklichsein ist. Glückselig, heißt es ihr, ist der Mensch, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Was ist ein Gottloser? Wer ist ein Gottloser? Dieses Wort taucht in der Bibel zum ersten Mal auch im ersten Buch Mose in Kapitel 18, beispielsweise in Vers 23. Dort heißt es, als Abraham für Sodom und Gomorra Fürbitte tut, Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. Die Menschen in Sodom, von denen uns an anderer Stelle deutlich gesagt wird, wie sie lebten, die werden als erst in der Bibel mit diesem Wort Gottlose bezeichnet. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, der sich in ihren Rat begibt. Von Anfang an, und das Wort, das hier steht, ist ja an die in Israel gerichtet, die Gerechte sein wollten, die Gott irgendwie gefallen wollten. Und von Anfang an scheint da die Gefahr, sich nach dem Rat anderer Menschen zu richten, doch auch irgendwo dazugehören zu wollen, anerkannt zu werden draußen. Ich erinnere mich, vor Jahren war ich zu einer goldenen Hochzeit eines alten russlanddeutschen Ehepaares geladen. Sie waren aus der ehemaligen Sowjetunion hier in die Bundesrepublik übergesiedelt und sie hatten es im Laufe der Jahrzehnte hier zu einigem Ansehen und Wohlstand gebracht. Und bei dieser goldenen Hochzeit predigt unter anderem der Schwiegersohn des Ehepaars, und er war Inder von Geburt, er kam aus Indien, ein indischer Christ, und er sagte vor versammelter Mannschaft seinem Schwiegervater, Papa, ich bewundere dich um so vieles. Du bist mir ein Vorbild im Glauben, in deiner Nachfolge, in dem, was du für Gott auf die Beine gestellt hast. Aber eines habe ich bei dir nie verstehen können. Du hast mir erzählt, wie es euch in Russland ging, dass ihr verfolgt wurde, dass ihr nicht gut bedacht wurdet, weil ihr zum einen Deutsche, zum anderen Christen wart. Und dann kamt ihr hier nach Deutschland und dann hast du erwartet, dass du hier voll anerkannt wirst, dass du einer von ihnen bist, dass du mitten dabei bist. Papa, sagte er, weißt du nicht, dass wir nie voll anerkannt sein werden? Wir gehören zu Jesus. Ist ganz gleich, wo du bist. Irgendwo wirst du nie voll dazu gehören können. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. Dieser Begriff der Sünder, er taucht zum ersten Mal auch ganz am Anfang der Bibel auf, im ersten Buch Mose in Kapitel 13, in Vers 13. Wiederum heißt es, die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Auch das ist etwas, was wir ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte finden. Der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Spötter, es leitet sich hier von dem Wort spotten, etwas lächerlich machen, sich über etwas oder über jemanden lustig machen. Dieses Wort taucht im Alten Testament zuerst auf, zum ersten Mal in Psalm 1, Vers 1, genau in unserer Stelle, die wir heute lesen. Ansonsten taucht dieses Wort sehr häufig im Buch der Sprüche auf, das ihr ja im Moment in eurer Bibellese gerade lest. Dort begegnet uns dieses Wort des Spötters sehr, sehr häufig. Und es heißt hier, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, wörtlich übersetzt, der seinen Wohnsitz mitten unter den Spöttern eingerichtet hat. Ja? Das, was wir eben hörten, dass, ich weiß nicht, wie war dein Name, Katrin, oder wie, dass sie dort in dem neuen Ort noch keinen Wohnsitz hat. Ja? Du hast deinen Wohnsitz unter den Spöttern eingerichtet. Du hast es dir unter ihnen gemütlich gemacht, du hast dich gemütlich eingerichtet unter ihnen. Vor Jahren hörte ich das Zeugnis von jemandem, als es auch so um Gott und Kirche und Glaube ging, er sagte, unser Pfarrer ist ein richtiger Mann, der trinkt mit uns im Wirtshaus sein Bier, der gehört richtig dazu, das ist ein richtiger Pfarrer. Es scheint, dass diese drei Beschreibungen hier immer intensiver werden. Zunächst wandelt da jemand nach dem Rat der Gottlosen, hin und wieder. Dann tritt er auf den Weg der Sünder, er steht auf dem Weg der Sünder. Wenn ich irgendwo stehe, dann habe ich die Möglichkeit, intensivere, längere Gespräche zu führen, die mich auch intensiver beeinflussen werden. Und am Ende hat er sich niedergelassen, hat er seinen Wohnsitz dort genommen, wo die Spötter sind. Das ist das, was der Psalm sagt, was ich nicht tun sollte, wenn ich glücklich werden will. Davor sollte ich mich hüten. Ich sollte mich aber auch hüten vor einem Missverständnis dieser Verse. Bedeutet das, was der erste Vers uns hier sagt, dass ich als Christ deshalb die Gemeinschaft mit Nichtchristen meiden muss? Vor Jahren sagte mir ein Gemeindeältester, der hat mir gezeigt, das, was für uns dran ist, ist Absonderung. Absonderung und nochmal Absonderung. Sondert euch ab von der Welt. 5. Mose hat er gelesen. Natürlich ist innerlich, wenn es um die Heiligung geht, Absonderung von der Sünde gefordert. Aber das, was hier steht, das bedeutet nicht, dass ich Kontakt mit Nichtchristen meiden soll. Der Apostel Paulus schreibt beispielsweise in seinem ersten Brief an die Christen in Korinth, in Kapitel 5, ab Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Paulus sagt, wenn ich das versuche, dann muss ich aus der Welt hinausgehen. Dann muss ich mein eigenes Kloster gründen. Billy Graham, ja, zu dessen Begräbnis Pastor Heinrich Derksen geflogen ist. Billy Graham war ein Mann, dem oft an den Karren gefahren wurde, dem oft vorgeworfen wurde, er sei in der Gemeinschaft der falschen Leute gewesen. Manchmal, wenn du konsequent Nachfolge Jesu Christi lebst, wirst du dich in der Gemeinschaft von Menschen befinden, und andere werden das falsch deuten. Heinrich Kemmner, der Begründer dieses Glaubenswerkes in Krelingen, ja, in Norddeutschland. Heinrich Kemmner war Pastor der evangelischen Landeskirche, er war ein Evangelist par excellence. Und Heinrich Kemmner war bis ins hohe Alter hinein Jugendevangelist. Er hat es mit 80 Jahren geschafft, junge Menschen zu erreichen. Kemmner war irgendwann eingeladen zu einer Synode, zu einer Kirchensynode. Am Wochenende fanden Tagungen statt, samstagsabends war die letzte Tagung und am Sonntagmorgen sollte dann in der lutherischen Kirche der Festgottesdienst stattfinden. Und Kemmner beschreibt dann in seiner Biografie, als er samstagsabends von dieser letzten Synodensitzung zu seinem Hotel ging, dann ging er in einer Straße an einer Gruppe von Jugendlichen vorbei. Denen sah man an, dass sie wahrscheinlich am nächsten Morgen nicht gerade zum Gottesdienst gehen würden. Sie hatten allerhand Getränke und sich, und es war eine ziemlich lustige Gesellschaft, die da zusammen war. Er sagte, ich war noch keine 2 Meter nahe gekommen, dann fingen schon die ersten Sprüche an. Guck mal, der Pfaffe, und sie fingen an zu pfeifen. Und Kemmner sagte, das zog mich nun gerade erst recht an. Und ich ging zu ihnen, setzte mich mitten unter sie, dann wurde es auf einmal stiller. Und dann fing Kemmner an, mit ihnen zu reden. Was habt ihr gegen Pfaffen? Sagt mal, lasst mal euren Frust raus. Es endete damit, dass Kemmner Stunden bei diesen jungen Leuten saß und irgendwann feststellte, die Nacht wird für mich sehr kurz werden. Und dann sagt er ihnen, liebe Leute, ich habe mir mit euch hier die Nacht um die Ohren geschlagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich morgen früh im Gottesdienst besucht. Dort um die Ecke, 10 Uhr, Gottesdienst. Kemmner sagt, ich hatte wenig Hoffnung, dass jemand kommen würde. Aber am nächsten Morgen, als er im Gottesdienst saß, dann merkte er, wie auf einmal die Blicke sich nach hinten richteten. Und dann kam diese Gruppe, sie sah nicht aus, als ob sie vorher noch zu Hause gewesen wären. Sie kamen da rein, alles drehte sich um nach ihnen. Und Kemner schreibt dann, der Prälat, der neben mir saß in festlichem Ornat, beugte sich zu mir rüber und sagte, Herr Kemner, was ist das denn für eine Gesellschaft, die da kommt? Und Kemner sagte ihm, Kemner sprach immer laut und deutlich, das sind die Leute, mit denen ich die Nacht verbracht habe. Und wissen Sie, Herr Prälat, wenn Sie öfters mit solchen Leuten Ihre Nächte verbringen würden, wären die Leute vielleicht öfters in Ihrem Gottesdienst und wären Teil Ihrer Gemeinde. Das, was Vers 1 sagt, bedeutet nicht, dass wir uns zurückziehen müssen. Aber wir müssen mit der Kraft Gottes unter die Menschen gehen. Ich schätze an der Bibel, dass es eben kein Verbotbuch ist, dass uns nur gesagt wird, was ich eben nicht tun soll oder tun darf, sondern dass uns der richtige Weg dabei gezeigt wird. Und ähnlich ist es hier, nachdem Vers 1 uns gezeigt hat, wo wir eigentlich nicht sein sollten, dann sagt Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das ist das Rezept zum wirklich glücklich sein, was hier in Vers 2 ausgesagt wird. Seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Wir können das im Neuen Bund sicherlich auf das Wort des Herrn insgesamt, auf die Bibel ausweiten und sind über sein Gesetz Tag und Nacht. Wenn ich jetzt nach Köln in die Innenstadt fahren würde, okay, vielleicht ist da nicht so viel los, aber wenn ich eine Umfrage starten würde an den Menschen, die dort durch die Fußgängerzone laufen, was meinen Sie, was braucht ein Mensch, um wirklich glücklich zu sein? Ich würde viele verschiedene Antworten bekommen. Ich vermute, von sich aus käme kein Mensch auf die Idee zu sagen, ich sollte meine Lust haben am Gesetz des Herrn und über seinem Wort nachsinnen, Tag und Nacht. Darauf komme ich als Mensch nicht. Das muss mir gesagt werden. Das steckt so nicht in uns drin, dass das der Weg zum Glücklichsein ist. Wir haben uns alle anderen Wege erdacht, wie wir glücklich werden. Und ehrlich, auch als Christen sind wir manchmal auf Schienen, wo wir denken, hier werde ich jetzt mal glücklich werden. Und versuche, Zufriedenheit auf einem Weg zu finden, abseits vom Wort Gottes. Und erkenne hinterher, das, was ich vorher gewusst habe, es wird nicht funktionieren. Es wird mir nicht das bringen, was ich mir davon erhofft habe. Seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Ehrlich gesagt, ich kenne euch nicht, aber ich kenne mich ein bisschen. Ich habe nicht immer Lust am und zum Gesetz des Herrn. Es ist nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehe und nach nichts anderem verlange, als direkt die Bibel zu haben, in der Bibel zu lesen. Es gibt Zeiten, wo ich Disziplin brauche, wo ich dir sagen muss, Ralf, du musst jetzt im Wort Gottes lesen. Da geschieht das nicht aus Lust am Gesetz des Herrn, sondern fast mehr aus Disziplin. Wie kommt das? Vielleicht kommt es daher, dass ich das Rezept nicht beachte, das uns hier in Vers 2 genannt wird, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Das Wort, was hier wörtlich steht, bedeutet murmeln, etwas halblaut vor sich her sagen. Rabbinen tun das heute noch. Ja. Ich mache das eigentlich, wenn ich allein bin, nur ich lese nie die Bibel still. Ich lese mir die Bibel immer selbst laut vor. Und im Idealfall lese ich mir auch so einen Predigttext wie den für heute so lange laut vor, bis ich ihn auswendig kann. Der sich das Wort Gottes selbst aufsagt, Tag und Nacht. Das ist das, was hier steht. Und das scheint der Weg zu sein, auf dem mir dieses Wort lieb und wert wird. Nicht nur am Morgen mein Kapitel lesen, das ist gut und richtig, aber das könnte zu wenig sein. Nicht quantitativ, nicht von der Menge her, aber qualitativ. Es kann sein, dass mir ein Vers am Tag reicht, den ich aber Tag und Nacht mir immer wieder aufsage, immer wieder vorsage. Und dann feststelle, dann irgendwann steige ich erst dahinter, was hier überhaupt ausgesagt wird, welcher Schatz sich darin verbirgt. Es erinnert mich an das, was wir im Buch der Sprüche lesen. Wie finde ich Weisheit Gottes? Wie finde ich wirkliche Erkenntnis Gottes? Und dann erst geht mir das gut, wenn das beim Bibellesen rauskommt. Im Buch der Sprüche heißt es einmal in Kapitel 2, in den ersten Versen: Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, sprich wie nach Bodenschätzen. Wie sucht man nach Bodenschätzen? Nach Silber oder Gold oder Platin? Gehe ich einfach gemütlich spazieren, wenn ich Bodenschätze suche? Ich gehe einfach gemütlich. Heute was. Ui, was war das? Ein Klumpen Gold. Ja, wieder ein Klumpen Gold gefunden. Findet man so Bodenschätze? Indem ich spazieren gehe und darüber stolpere? Wir alle wissen, dass das Graben nach Bodenschätzen anstrengende, mühsame Arbeit ist. Ich muss jede Menge wegräumen, bis ich auf einmal etwas finde von dem, was ich suche. Und das ist das Bild, was das Buch der Sprüche und was nach meinem Eindruck auch Vers 2 im Psalm 1 über die Erkenntnis aus dem Wort Gottes aussagt. Es ist mühsam, es geht nicht beim ersten Lesen. Schon Luther sagte, wer meint, beim ersten Lesen alles verstanden zu haben, er ist wie das unreife Obst, das vom Baum fällt, ehe es überhaupt reif ist. Ist doch unsere Erfahrung, dass ich manchmal Verse lese und ich verstehe nicht, was ist das hier, worum geht es hier? Und dann muss ich genau das tun, was hier steht. Ich muss es wieder und wieder und wieder mir selbst vorlesen, Tag und Nacht. Was ist dein letzter Gedanke, wenn du abends schlafen gehst? Ich werde euch nicht sagen, was meine letzten Gedanken sind, wenn ich abends schlafen gehe. Ist das Wort Gottes, das ich mir wieder und wieder und wieder vorsage, dass am Morgen mein erster Gedanke ist? Wenn ich das tue, so über dem Wort Gottes nachsinne, Tag und Nacht, dann werde ich meine Lust haben am Gesetz des Herrn. Und das ist etwas, das wir wirklich erleben, erfahren können. Ich denke an dieses Wort aus dem 119. Psalm, wo es in Vers 162 heißt: Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das ist das, was ich manchmal erlebe und was, ich denke, ihr könnt mir das bestätigen. Wenn du so im Worte Gottes forschst und auf einmal erkennst du etwas ganz neu. Es ist wie wenn ich große Beute gemacht habe. Gott hat mir etwas geschenkt, was ich vorher nie gehabt habe in dem Maße. Diese Erfahrung mache ich nur, wenn ich intensiv forsche im Wort Gottes. Ab Vers 3 vergleicht der Psalmist den Menschen, der das tut, mit einem Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Dieser Mensch wird verglichen einem Baum an Wasserbächen. Einige Ausleger meinen, dass es schon damals im Alten Orient Baumschulen gab, in denen man ein Gewässer, einen kleinen Fluss abgegraben hat, in mehrere kleine Teilarme geleitet und dann dort hat man die Bäume gepflanzt. Nicht von einem, sondern von mehreren, heißt es hier, gepflanzt an den Wasserbächen. Von allen Seiten ist dieser Baum mit Wasser umgeben. Das sind ideale Voraussetzungen, um wachsen zu können, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Frucht ist das, was Gott von uns erwartet als Christen. Johannes zeigt uns das ganz deutlich in Kapitel 15 seines Evangeliums, in diesem Bildwort vom Weinstock, wo es heißt, zunächst Frucht, dann mehr Frucht, dann viel Frucht. Frucht ist das, was Gott von dir und mir erwartet. Unser Leben soll Frucht bringen für ihn. Kein Weingärtner pflanzt sich einen Weinberg, nur um sich an den Pflanzen zu erfreuen. Er will Frucht aus diesem Weinberg. Gott erwartet Frucht in unserem Leben. Und über sein Wort kann ich meine Frucht bringen zu meiner Zeit. Natürlich, Frucht braucht Zeit zum Reifen. Das sagt ja schon das Wort. Wenn ich einen Baum pflanze, kann ich nicht morgen ernten. Ich muss warten, bis der Baum irgendwann Knospen, Blüten hervorgebracht hat und dann irgendwann die erste Frucht kommt. Das braucht Zeit. Frucht, als Christen denken wir natürlich an die Frucht des Heiligen Geistes, die uns im Galaterbrief in Kapitel 5 in Vers 22 genannt wird. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist Frucht, das muss reifen, das braucht Zeit. Kein Mensch, der sich vorige Woche bekehrt hat und heute getauft wird, ich würde von ihm nicht abverlangen, dass all diese Früchte jetzt in Vollzahl bei ihm zu finden sein müssen. Es braucht Zeit. Gib dem Menschen Zeit zu reifen. Lass die Frucht zur Reife kommen. Der Heilige Geist wird das bewirken. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau, was mit den Blättern hier gemeint ist. Ein Ausleger sagt, dass damit die Vervielfältigung des geistlichen Dienstes gemeint sei, so wie bei Martin Luther, ja, seine Schriften, die dann vervielfältigt wurden, das waren die Blätter. Es wurden auch Schriften von anderen Männern vervielfältigt, die nicht Christen waren, die ganz andere Frucht gebracht haben. Das ist nicht nur bei Christen so. Aber dieser letzte Satz, und alles, was er tut, gerät wohl, auch den könnte man falsch verstehen. Es ist zum einen eine Verheißung, eine gewaltige Verheißung, die Gott uns gibt. Es bedeutet aber nicht, dass ich damit Superman bin. Was ich auch anpacke, verwandelt sich in Gold. Es ist damit nicht ausgesagt. Wir erfahren, dass es manchmal ganz anders ist, dass ich Zeiten erlebe, und aus dem Gedicht, das hier vorgelesen wurde, sprach das heraus, in denen scheinbar nicht alles, was ich tue, wohlgerät. Vielleicht ist auch das ein Teil der Frucht, die hier gesät und erst mal lange ausreifen muss, bevor sie sichtbar wird. Oder ich denke hier konkret an das Wort des Paulus im Römerbrief in Kapitel 8, in Vers 28, wo Paulus sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge, ob Gutes oder Schweres. Ich denke an die Seligpreisungen Jesu, die nächste Parallele zu diesem Text im Neuen Testament. Was sagt Jesus da alles? Selig sind. Und was nennt er dann für Menschen? Leid tragen, verfolgt werden und andere Dinge. Da scheint es manchmal nicht, dass alles, was diese Leute tun, wohlgerät. Dennoch sind sie es, die unter dieser Seligpreisung stehen und genannt sind. Das Bild wandelt sich entscheidend in Vers 4. In Vers 4 kommt die Gruppe von Menschen, die in Vers 1 schon mal genannt wurde, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Einige überschreiben diesen Psalm auch mit den Worten, die zwei Wege, der Weg des Gerechten, der Weg des Gottlosen. Und beides ist darin enthalten. Ab Vers 4 wird der Weg des Gottlosen beschrieben. Ein Mensch, der bewusst Gott ins Angesicht lebt, gegen Gott ihm ins Angesicht lebt. Das heißt, sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Was Spreu ist, kennt ihr alle, ja, im alten Orient, wenn man Getreide gedroschen hat, dann ging es darum, dass man den Weizenkeim, dass man den bekommt. Das Stroh fiel zunächst zur Seite, aber selbst das Stroh wurde noch benötigt und gebraucht. Aber die Spreu, das war das, was vom Wind einfach weggeweht wurde, was am Ende völlig unbrauchbar war. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht. Immer wieder zeigt uns die Schrift, dass in diesem Leben die Vorzeichen manchmal nicht so deutlich zu erkennen sind. Psalm 73 wird davon reden, ja, dass ein Mann, eine Frau Gottes sogar irre werden kann, wenn er sieht, wie es ihm selbst ergeht und wie es jemandem geht, der Gott überhaupt nicht dient. Am Ende heißt es dann im Buch Maleachi, ihr werdet am Ende doch sehen. Und am Ende wird es ein Gericht geben. Die Gottlosen werden nicht bestehen im Gericht. Warst du schon mal in einem Gericht? Ich war bisher dreimal in Gerichtsprozessen geladen, dankbarerweise nur als Zeuge. Und da versucht man dann doch, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Einmal war ich Zeuge, es liegt über 20 Jahre zurück. Ich war damals beim Militär, fuhr nach einer Nachtschicht nach Hause. Und im Dorf vor meinem Heimatdorf, es war nachts um, weiß ich, 3 Uhr, vor mir fuhr ein Auto auf einer Vorfahrtsstraße und ich sehe, wie rechts aus einer Seitenstraße ein Auto rausfährt und mein Gedanke war, das reicht nicht, das wird unser Wahres. Der vor mir fuhr auf der Vorfahrtsstraße, fuhr in den anderen rein, weil er ihm direkt vor die Nase fuhr. Ich hielt an, dachte, vielleicht kann ich was helfen. Dann sah ich, dass aus diesem Auto, das den Unfall verursacht hatte, ein Verwandter von mir ausstieg. Ein junger Mann, mit dessen Familie wir ohnehin Spannungen hatten. Und ich dachte, oh nein, nicht auch das noch. Er war eindeutig der Schuldige. Es kam irgendwann zum Gerichtsprozess und ich wurde geladen, ich musste aussagen. Ich musste gegen ihn aussagen. So etwas geht überhaupt nicht gut. Sie werden nicht bestehen im Gericht. Dann wird man der Wahrheit auf den Grund gehen. Noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Gemeinde der Gerechten, das ist das, was wir heute haben, was Jakob heute Morgen schon genannt hat. Das ist das, was ihr hier seid, was wir in Raunen sind. Gemeinde Jesu Christi, das ist das heutige Pendant zur Gemeinde der Gerechten. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, so heißt es am Abschluss des Psalmes, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Und hier wird dieser Gegensatz nochmal komprimiert zusammengefasst. Diese beiden Wege. Jeder Weg wird mit einem Halbsatz benannt. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Wörtlich heißt es, der Herr erkennt. Ja, da ist das hebräische Wort, das hebräische Verb. Der Herr erkennt den Weg der Gerechten. Das heißt, er nicht nur kennt, er guckt von Ferne zu. Er ist mittendrin bei deinem Weg und meinem Weg. Er weiß, was abgeht in deinem Leben, in meinem Leben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Er geht ihn mit uns. Erinnert ihr euch, als Paulus seine erste Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hat, als er angehalten wird auf dem Weg nach Damaskus und Paulus ihn dann fragt, Herr, wer bist du? Und die Antwort ist, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hatte nirgendwo Jesu leibhaftig verfolgt. Er hat Christen verfolgt, von denen wir nicht mal die Namen wissen, die scheinbar unbedeutend waren. Jesus identifiziert sich mit diesen Männern und Frauen völlig, sodass er sagt, du hast mich verfolgt. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ein letzter Vers in dieser Predigt aus dem Buch der Sprüche, aus Kapitel 14, Vers 12. Buch der Sprüche, Kapitel 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt ihn doch zum Tod. Der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wir machen uns viele Vorstellungen, welcher Weg gut und welcher Weg richtig ist. Und ich weiß, wie ich, bis ich Christ wurde mit 28 Jahren, wie ich, wenn ich überhaupt mal in Kontakt mit Christen kam, alle meine Wege zu rechtfertigen wusste. Der Weg des Gottlosen führt ins Verderben. Das ist das Urteil Gottes, das wir annehmen müssen. Es gibt nur diese beiden Wege. Entweder ich bin den Weg eines Gerechten mit Jesus Christus eingeschlagen, oder in meinem Weg wird irgendwann im Verderben enden. Als Menschen täuschen wir uns, wie dieses Wort aus dem Buch der Sprüche zeigt. Als die Titanic vor etwas mehr als 100 Jahren unterging, Wenn man die Akten nachliest, wurde nirgendwo in den Bauakten oder sonst wo deutlich ausgesagt, dass das Schiff eindeutig unsinkbar ist. Aber der Mythos war ganz schnell aufgekommen. Und als es dann zu der Katastrophe kam, als dieses Schiff den Eisberg rammte und die Nachricht davon nach England kam, dann sagte der stellvertretende Vorsitzende dieser Schifffahrtslinie, der White Star Line, er versuchte die Menschen zu beruhigen. Er sagte ihnen, meine Damen und Herren, wir haben absolutes Vertrauen in dieses Schiff. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Schiff unsinkbar ist. Und eine der Passagiere, eine ältere Dame, die das Unglück überlebt hat, sagte später, ich habe mein Ticket genau auf diesem Schiff für die Überfahrt nach Amerika gekauft, weil ich gehört hatte, dass es das sicherste Schiff seiner Zeit ist und dass es unsinkbar ist. Das hatte sie gehört. Das war der Mythos, den man so weitergab. Die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Der Weg des Gerechten, der Weg des Gottlosen. Ich möchte euch ermutigen, zu dieser Bibelwoche zu gehen, in der es um das Wort Gottes geht. Ich kann erleben, dass das Wort Gottes wahr ist, wenn ich es an meinem eigenen Leib buchstäblich erfahre. Und in dieser Woche habe ich mitbekommen, werdet ihr manches lernen, was auch von der Evidenz her zeigen wird, es ist vertrauenswürdig. Meine erste intensive Begegnung mit dem Wort Gottes geschah 1991. Ich bin hier in Deutschland geboren, ich bin evangelisch getauft als kleines Kind und ich dachte immer, ich bin Christ. Es ist alles in Ordnung. Mein Leben verlief relativ problemlos. Irgendwann gab es einige Turbulenzen in meinem Leben und ich lernte eine junge Frau kennen und diese junge Frau fuhr ich zu einer Tante von ihr nach Süddeutschland. Die Tante lebte in einem Missionshaus, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und als ich in diesem Missionshaus zum ersten Mal zu Besuch war, dann unterhielten sich einige Leute mit mir und jemand fragte mich, Ralf, bist du Christ? Natürlich bin ich Christ, sagte ich ja. Na, das ist ja schön, ich bin evangelisch, ich bin getauft. Ach so, wann bist du denn getauft? Wie lange bist du schon Christ? Ja, schon immer. Ach so, und dann merkten sie auf einmal, ja, ich war ein typisch Hiesiger. In unserem Dorf war man entweder evangelisch oder katholisch, aber alle waren Christen, dachten wir. Und dann fragten sie, nein, Ralf, das meinen wir nicht. Wir meinen, bist du bekehrt? Ich sagte, was ist das denn? Das Wort bekehrt hatte ich bis dahin noch nie gehört. Ich hatte Konfirmationsunterricht, Religionsunterricht absolviert, das Wort Bekehrung war nirgendwo vorgekommen. Ich sagte, was ist das denn, bekehrt? Naja, wir meinen, hast du deine Sünden mal bekannt? Was ist das denn? Und sie merkten, also bei ihm müssen wir völlig von vorne anfangen. Und sie machten mir einen Vorschlag, du kannst an einem Wochenende hier ein Zimmer für dich haben. Das wird dich nichts kosten, du bist ganz für dich alleine. In diesem Zimmer wird neben ein paar Möbelstücken ein einziges Buch sein, eine Bibel. Wir würden dich bitten, dass du, wenn du das wahrnehmen möchtest, an einem Wochenende kommst, dass du Gott bittest, dass er dir mal zeigt, ob dein Leben vor ihm in Ordnung ist. Und dass du dann beginnst, in diesem Buch zu lesen. Und sie empfahlen mir damals die 10 Gebote, 2. Buch Mose, Kapitel 20. Ich habe das gemacht. Ich bin an einem Wochenende dahin gefahren, ich bekam ein Zimmer, dort lag eine Bibel und ich habe dann gebetet, so wie ich das eben konnte, also Gott, du siehst jetzt, ich bin hierher gekommen und die Leute haben mir gesagt, ich soll jetzt hier mal beten, ob mein Leben vor dir in Ordnung ist und ich soll in der Bibel lesen und ja, ich mache das dann jetzt mal. Und so fing ich an. Ich fing an, die 10 Gebote zu lesen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und ich las. Ich las, wie ich jedes andere Buch gelesen hätte. Nichts Sonderliches dabei. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich las das, wie ich jedes andere Buch gelesen hätte. Und ich las sofort durch die Gebote, bis ich zu dem Gebot kam, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Auf einmal, wie aus heiterem Himmel, war Schluss. Auf einmal kamen mir in Sekundenschnelle Dinge hoch, was ich von klein auf gemacht hatte. Es war alles andere gewesen, als Vater und Mutter zu ehren. Ich hatte auf ihre Kosten gelebt, das war alles. Mir fielen Dinge ein, In der Grundschule, erstes Schuljahr, mein Vater war Busfahrer mit Mühe und konnte uns finanziell über die Runden bringen. Er kaufte einen Füllfederhalter, damals schrieb man noch mit sowas. Im Schönschreibunterricht, weil die Buchstaben eben nicht schön genug wurden, drückte ich so auf, dass das Ding abbrach. Papa musste einen neuen kaufen. Solche Kleinkrams fiel mir ein, vieles, vieles andere. Auf einmal wurde mir bewusst, mein Leben ist überhaupt nicht in Ordnung. Wohin mit diesem Müll, wohin mit diesem Dreck? Ich will das loswerden. Und dann ging ich zu zwei alten Christen aus dieser Gemeinde und ich sagte ihnen, ich habe ein Problem, es gibt Dinge, über die ich reden möchte. Und sie sagten, Ralf, jederzeit, gerne. Wir haben gebetet und dann habe ich das einfach alles ausgesprochen, vor ihnen und vor Gott. Sündenbekenntnis nennt man das jetzt, ja. Ich habe einfach alles ausgesprochen, was mir auf dem Herzen war. Ich habe Jesus gedankt, dass er für meine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Ich habe ihn eingeladen, dass er von jetzt an Herr meines Lebens wird. Und ich bin glücklich nach Hause gefahren. Das wünsche ich euch allen. Amen.